Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz in der Hospitalstraße.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Mit Dr. Ulrike Witt hat der SPD-Unterbezirksvorstand in Göttingen nun eine Kandidatin für das Landratsamt aufgestellt. Die Partei muss die Nominierung im Mai noch bestätigen. Gleichzeitig läuft bereits schon die Planung des Wahlkampfes für die Wahlen im September. Über diese und viele weitere Aspekte hat Ulrike Witt mit Nico Marder gesprochen.
Guten Tag, Frau Dr. Witt. Sie sind die nominierte Landratskandidatin im SPD-Unterbezirk Göttingen und werden vermutlich, sofern die Partei das absegnet, im September bei der Kommunalwahl antreten. Wenn Sie sich den Landkreis Göttingen ansehen, was sind da so drei große Themen, an denen Sie arbeiten würden, wenn Sie Landrätin werden?
Ja, guten Tag. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin gern hier ins Stadtradio gekommen. Das vorrangige Thema wird sein Vertrauen innerhalb des Landkreises und das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen für den Landkreis wieder herzustellen. Durch die Ereignisse der letzten Monate scheint mir das beschädigt worden zu sein. Ich kann mir vorstellen, ohne direkten Einblick zu haben, ich hatte mit den Ereignissen nichts zu tun. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Beschäftigten verunsichert sind, was ihre Führung anbelangt. Und genauso nehme ich wahr, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, was ist denn mit dem Landkreis da los? Und das wird ein bestimmt wichtiges Thema, ein prioritäres Thema für mich sein, wenn ich als Landrätin gewählt werden sollte.
Sie haben erwähnt, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger dem skeptisch gegenüberstehen der momentanen Situation. Hatten Sie da Kontakte in der Bevölkerung und was war so, wenn es die gab, so der Hall, der Ihnen entgegengekommen ist, sage ich mal?
Ja, Hall ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Bei mir ist angekommen, dass teilweise Bürgerinnen und Bürger dem Landkreis nicht mehr vertrauen, den Eindruck haben, dass er mehr darauf ausgerichtet ist, seine eigenen Regeln zu verwirklichen, als die Probleme vor Ort zu lösen. Ich glaube, das ist auch nicht nur etwas, was den Landkreis Göttingen vielleicht entgegenschlägt an der einen oder anderen Stelle, sondern das hört man an vielen Orten und es ist eine gewisse Verdrossenheit gegenüber der Bürokratie. Im Landkreis Göttingen ist es durch die Ereignisse, die Suspendierung des Landrates, meine ich, nochmal verstärkt worden.
Ein Beispiel, um was es da sozusagen in der Fläche gehen kann, ist ja die Brücke bei Friedland. So ja. Aus Ihrer Position, welche Mittel hätten denn Sie als Landrätin da gehabt, eine Lösung herbeizuführen, die im Sinne der Bürger wäre, also sprich irgendwie Existenz dieser Brücke sichern, ohne dass man mit verwaltungstechnischen Problemen und Richtlinien in Konflikt gerät?
Ja, also ich kenne die Diskussion um die Wendebachbrücke auch nur aus der Presse und hatte von Anfang an den Eindruck, dass der Prozess schon am Anfang verkorkst wurde. Die Landstraße ist keine Landstraße des Landkreises. Der Landkreis hat im Bereich Naturschutz bestimmte Kompetenzen und muss auch was bewilligen und vielleicht auch bauaufsichtlich tätig werden. Aber ich glaube, man hätte von Anfang an sagen sollen als Landkreis, wir holen jetzt all diejenigen an einen Tisch, die mit der Brücke was zu tun haben. Es gibt eine Notwendigkeit der Gefahrenabwehr. Es geht darum, Bürgerinnen und Bürger, Familien, Menschen, die zum Arbeiten fahren, da zu schützen. Und wie können wir möglichst schnell und konform, regelkonform, diese Brücke einrichten? Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nicht gelungen wäre.
Wenn wir uns nochmal andere Themen im Landkreis Göttingen angucken, was sind da so Themen, wo Sie sagen, die wären neben der Vertrauenssituation im Landkreis Themen, die die Bürger ganz konkret, ich sag mal, im Alltag spüren und wo Sie sagen, da müssen wir in Zukunft ran, um den Landkreis zukunftssicher oder gut aufzustellen?
Also ich habe da auch noch keine ganz umfassenden Einsichten, aber ich habe schon den Eindruck, dass das Thema Bauaufsicht weiterhin eine Baustelle ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ja auch häufiger schon in der Medienberichterstattung, wie schnell werden Bauanträge bewilligt, wie lange braucht ein Carport in Ebergötzen. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, an dem wir weiter im Landkreis arbeiten müssen, um da eine Beschleunigung herbeizuführen.
Wie eng sind da denn die Spielregeln, die Ihnen als Landkreis sozusagen aufgelegt worden sind? Weil so behördliche Genehmigungsverfahren, da regelt ja das Land zum Beispiel als übergeordnete Behörde ja relativ viel mit. Und hat man da, selbst wenn man als Landkreis möchte, großrangig überhaupt die Möglichkeit, schneller zu sein, wenn das Land sagt, Gaspedal jetzt mal eher ein bisschen weniger und Bremse eher mehr?
Also das Land bremst bestimmt nicht, wenn es um Bauen geht, das kann ich Ihnen sagen. Aber Sie haben natürlich recht in der Sache, dass es gesetzlich festgelegt ist, beziehungsweise in einer Verordnung. Ich bin da jetzt keine Spezialistin für Baurecht, aber ich weiß, dass es meistens Ermessensspielräume gibt und dass es ganz wichtig ist, wie sind die Prozesse aufgestellt. Und das würde ich mir wirklich noch mal genau angucken. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Mitarbeitenden fragen im Landkreis, wie kann das besser funktionieren? Und es können beispielsweise ganz kleine Änderungen sein. Ich sage Ihnen ein Beispiel. 90% der Anträge, der Bauanträge, die eingehen, sind in der Regel nicht vollständig. Und nun kann man sagen, ja, ich prüfe das und dann fehlt das. Und dann fällt mir noch auf, nach 2 Wochen, es fehlt das. Und dann fällt mir nach 3 Wochen auf, jetzt brauchen wir noch das. Und das wäre ein Schritt, im ersten Schritt die Vollständigkeit abschließend zu prüfen, den Bürgern, Bürgerinnen, die den Antrag gestellt haben, eine Rückmeldung zu geben, vielleicht auch eine Frist zu setzen, bis dann und dann braucht ihr das. Das wäre ein Schritt. Dann ist oft, oder so stelle ich mir das vor, gibt es das Problem, dass vielleicht es wirklich schwierige Anträge sind. Kein Normalfall, ein Familienhaus, sondern irgendwie kommen dann noch Probleme dazu und dann hat die Verwaltung eine Tendenz zu sagen, wollen wir da nicht nochmal ein Gutachten einholen von einem Gutachter, ne? Und das ist so ein bisschen die Angst, wenn ich das allein auf meine Kappe nehme, was bedeutet das dann für mich, wenn das schiefläuft? Das ist ein wichtiges Thema in einer Verwaltung. Wir müssen die auch intern, die Mitarbeitenden, denen Sicherheit geben, indem wir sagen, die Führungskräfte und auch die ganze Verwaltung, das und das sind die Regeln. Und wenn du dich danach hältst, dann hast du alles getan, was du tun konntest und dich trifft dann keine direkte Verantwortung mehr, auch wenn du den Bauantrag, die Genehmigung selber unterschrieben hast. Also Sie sehen, was ich sagen will, ist, die Dinge muss man sehr im Detail anschauen und gucken, wo gibt es vielleicht noch Punkte, die man verbessern kann.
Momentan ist ja auch, wir bleiben mal so beim Oberthema Bauen, die Situation, dass über die Gelder für Investitionen aus der Bundesregierung da in den nächsten Jahren einiges möglich werden könnte, auch was Sanierung, Investitionen betrifft. Sie haben ja in Ihrer jetzigen Position als Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung in Braunschweig, das ist ja hier der zuständige Bereich, auch so einen Überblick, was Regionen in Zukunft brauchen könnten. Welche Erkenntnisse von da könnten Sie mitnehmen, um sozusagen so sicherzustellen, mit diesen Investitionen können wir und mit diesen Geldern können wir den Landkreis Göttingen gut aufstellen?
Ich glaube, das ist ein schwieriger Versuch, das von Braunschweig oder wir haben ja auch eine Geschäftsstelle in Göttingen, also vom Amt für regionale Landesentwicklung aus zu sagen, weil die Verhältnisse vor Ort kennen eigentlich die Menschen und die politisch Verantwortlichen und die Verwaltung vor Ort immer am besten. Ich habe mir den Haushalt des Landkreises angeschaut. Ich finde das sehr gut, dass im Doppelhaushalt trotz der finanziellen engen Spielräume weiterhin investiert worden ist. Und was ich sagen kann, also welchen Eindruck ich habe, was zum Beispiel ein großer Posten ist und auch ein sehr wichtiger und für mich auch politisch von Bedeutung, das sind die berufsbildenden Schulen. Sie wissen ja, dass wir in Göttingen 3 haben und 2 in Osterode und eine berufsbildende Schule in Duderstadt und eine in Hahnmünden. Und die berufsbildenden Schulen sind eigentlich die teuersten Schulen, weil sie brauchen nicht nur Klassenzimmer, sondern sie brauchen auch Werkräume und Ausstattung. Und ich glaube, dass wir da sehr klug gucken müssen als Landkreis, wenn ich Landrätin geworden wäre, wie laufen die Investitionen, müssen wir die Schulen inhaltlich weiterentwickeln und stärker abstimmen, damit wir gute Investitionen tätigen und das nicht nach einem Gießkannenprinzip machen.
Haben Sie bezüglich dieser Schulen schon Präferenzen? Weil zum Beispiel in der Ritterplan-Schule hier in Göttingen, da ist es ja so, dass momentan ein Förderantrag läuft, weil die Sanierung der Turnhalle, ich sag's mal so, noch nicht in dem Maße stattfindet, wie sie stattfinden könnte. Und es gab Berichte in den vergangenen Jahren, bei dicker Schneelast tropft's rein in dieses Haus. Und diese ganze Sache, Förderungen wurden meines Wissens jetzt beantragt oder sind auf jeden Fall im Kreistag thematisiert worden. Ist aber auch eine Maßnahme, die ist, glaube ich, für 2027 erst vorgesehen. Wäre das so eine Maßnahme, wo Sie sagen, da müssten wir jetzt aber mal Butter bei die Fische machen?
Also ich kenne die Situation nicht. Ich habe ja jetzt keine Einblicke in interne Unterlagen des Landkreises, auch nicht des Kreistages. Ich würde denken, für mich ganz wichtig ist, und das ist das Oberthema, wir müssen die Berufsschulstandorte in der Fläche und natürlich auch in Göttingen auf jeden Fall erhalten. Das ist so das wichtigste Thema. Und dann müssen wir gucken, wo wir klug investieren. Wenn es tatsächlich, wie in dem Fall, den Sie jetzt geschildert haben und den ich nicht kenne, notwendig ist zu sanieren, weil es irgendwo reinregnet und man sicherlich eine Turnhalle braucht, dann bin ich natürlich dafür, dass das auch gemacht wird. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass im Landkreis die Dinge auch im Haushalt veranschlagt sein müssen. Also wir brauchen da einen gewissen Vorlauf und deshalb finde ich 2027 jetzt erstmal hört sich das ganz gut an.
Nehmen Sie uns gerne mal mit, so in, ich nenne es mal so vordergründig innerparteiliche Überlegungen. Sie sind ja jetzt die Nominierte vom Unterbezirksvorstand. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Wann ist man da an Sie herangetreten? Und wann haben Sie für sich die Entscheidung getroffen? Ich mach's jetzt, also ich versuche Landrätin zu werden, weil das muss ja alles eine relativ kurzfristige Geschichte gewesen sein.
Ja, die Geschichte war wirklich kurzfristig. Für mich ging das im März los mit einem Anruf, das will ich sagen. Und ich hatte dann tatsächlich einen Tag Zeit. Das war ein Samstag. Bis Sonntag konnte ich mir das überlegen, ob ich meinen Hut da in den Ring werfe. Ich war völlig überrascht, weil ich selber mir das nicht vorgestellt habe, nochmal einen solchen Sprung auch zu machen, einen Karrieresprung. Ich bin 62 Jahre, ich habe jetzt als Landesbeauftragte, ist mir nicht langweilig, also da gibt es immer viel zu tun. Und deshalb war das sehr überraschend. Und ich habe dann also natürlich auch mit meinem Mann drüber gesprochen und habe gedacht, ja, also vielleicht bringst du wirklich was mit, was gut ist für den Landkreis und auch für die SPD. Du hast Führungserfahrung in deiner Verwaltung. Ich bin seit 6 Jahren Landesbeauftragte und leite das Amt für regionale Landesentwicklung. Das sind 140 Leute, Fachverwaltung und ich kenne diese, ich bin selber bin politische Beamtin. Das heißt, ich habe schon die Aufgabe, auch politische Ziele auch mit umzusetzen. Also ich kenne ungefähr die Situation eines Landrates, einer Landrätin. Das bringe ich mit. Ich bin wirklich sehr gut vernetzt in der Region. Ich kenne die Region sehr lange. Ich lebe seit 40 Jahren in Göttingen. Ich habe hier Regionalentwicklung gemacht, habe das Südniedersachsen-Programm maßgeblich mit vorangebracht. Ich kenne die Akteure, die Wirtschaft, aber natürlich auch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Das ist so das Zweite. Und bin auf der anderen Seite natürlich auch sehr gut auf Landesebene vernetzt, kenne viele Menschen, die in den unterschiedlichen Ministerien arbeiten und die ich auch und würde meine Kontakte auch natürlich einsetzen für den Landkreis. Ich habe dann Ja gesagt, weil ich dachte, ja, das kannst du einbringen und das ist sicherlich gut. Und der nächste Schritt war dann schon der Unterbezirksvorstand, wo ich meine Vorstellungen vortragen musste. Und ich kann Ihnen sagen, das geht dann ziemlich schnell. Und man muss ziemlich schnell irgendwie zulegen, dass man etwas über den Landkreis sagen kann und vielleicht auch schon über politische Vorstellungen. Das habe ich dann auch gemacht, kann ich hier gleich auch nochmal berichten, was so drei Themen sind für mich. Und jetzt bin ich dabei, mich eben doch nochmal stärker in der Partei, in der SPD bekannt zu machen. Ich gehe in die Ortsvereine, wir machen regionale Veranstaltungen, weil ich will natürlich auf der Aufstellungskonferenz bin ich die einzige Kandidatin, aber ich kämpfe natürlich darum, die Menschen von mir zu überzeugen. Und ich möchte, dass mich viele wählen und ich weit über 50% komme, mal so zu sagen.
Jetzt haben Sie mir eine dankenswerterweise eine Reihe von Themen gegeben, über die wir sprechen können. Ich möchte mal mit dem Anruf anfangen. Kam der von Andreas Philippi persönlich?
Ja, der kam von Andreas Philippi persönlich. Er ist ja der Vorsitzende des Unterbezirks. Und ich weiß nur, ich habe gesagt, ja, was kann ich für dich tun? Und dann war es eben so, dass er sagte, ja, was kannst du für uns tun? Und dann mit seiner Vorstellung herausgekommen ist, ja.
Dann haben wir noch jetzt durch Ihre Antwort mehrere Themen, über die wir sprechen können. Zum einen auf Ihr Netzwerk in der Region würde ich gerne nochmal eingehen, dann das Südniedersachsen-Programm. Und beginnen würde ich gerne mit so der parteilichen Bekanntmachung und Entwicklung, die ja jetzt ansteht. Ist das so eine Sache, dass Sie in die Ortsvereine gehen? Es soll Dialogveranstaltungen geben, die jetzt schon zeitnah stattfinden oder wo Sie sagen, damit warten wir jetzt nach dem 9. Mai, nach der Nominierungskonferenz? Oder wie ist so da der ungefähre Zeitplan?
Also im Moment ist für uns alles auf den 9. Mai ausgerichtet. Auch die Dialogveranstaltung, die Besuche in den Ortsvereinen, das findet alles vor dem 9. Mai statt. Ich freue mich, dass mich einzelne Ortsvereine oder auch Fraktionen einladen und ich da die Möglichkeit habe, mich vorzustellen und bin natürlich auch gespannt auf die Dialogveranstaltung, die dann nochmal so ein offenes Forum sind, auch Fragen zu stellen.
Waren Sie schon in ein oder zwei Ortsvereinen und haben sich vorgestellt oder steht das alles noch an?
Ich war bereits im Ortsverein Osterode. Am vergangenen Samstag hatte ich auf der Aufstellungskonferenz, die dort stattgefunden hat, die Möglichkeit, eben mich vorzustellen. Und das war sehr interessant für mich, weil ich auch gleich Themen mitgenommen habe, die an mich herangetragen wurden. Und ich hatte den Eindruck, dass ich wirklich sehr freundlich aufgenommen wurde.
Eines der Themen, über die wir sprechen können, habe ich eben vergessen und ist mir gerade wieder in den Verstand gesickert. Sie haben Themen mitbekommen. Sie haben in Ihrer Antwort vorhin gesagt, Sie haben auch eigene Themen und über die im Unterbezirksvorstand berichtet. Was waren denn das für Themen?
Ja, also ich habe mir drei Leitideen, Leitprojekte vorgenommen. Das erste ist ein starker Landkreis, das ist das Thema Katastrophenschutz, was heute auch viele junge Menschen tatsächlich umtreibt. Der Landkreis hat da schon einiges gemacht, ne? Ich erinnere an die Feuerwehrleitzentrale in Ebergötzen oder auch die Großleitstelle, die zusammen mit dem Landkreis Northeim und der Stadt Göttingen gemacht werden soll. Was für mich wichtig ist, dass wir überall in der Fläche, in den Gemeinden Notfallpunkte haben, dass die Menschen dort wissen, wo sie sich hinwenden können, wo sie hingehen können, wenn ein Extremwetterereignis ist oder eine andere Katastrophe passiert und wie diese Orte ausgestattet sind. Das muss ich zusammen oder will ich, wenn ich Landrätin werde, zusammen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern entwickeln. Und als zweites Unterthema ist damit natürlich auch verbunden das Ehrenamt. Ne, wir haben im Katastrophenschutz, sei es Brandschutz, viel ehrenamtlich Engagierte, die das mit einem ganz tollen Engagement machen, sei es bei der Feuerwehr oder auch beim THW. Und das, glaube ich, müssen wir noch stärker würdigen und auch in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit drücken. Und ein drittes Thema in diesem Kontext ist für mich Ernährungssicherheit. Das kommt jetzt so ein bisschen hoch, wenn man sich überlegt, was passiert in Katastrophenfällen, wenn die Ketten reißen und man nicht mehr bei Rewe, Netto oder Kaufland einkaufen kann. Wie kann man sich als Region zusammen auch mit der Landwirtschaft auf eine solche Situation vorbereiten? Das ist das Thema Katastrophenschutz, das ist das erste Thema. Und das zweite Thema, das hat mit dem Thema Berufsschulen zu tun. Ich sagte ja eben, ganz wichtiger Bereich, wo Investitionen sicherlich notwendig werden in den nächsten Jahren. Und ich will darüber hinaus in dem Bereich den Übergang von Schule, Beruf mir noch mal genauer angucken. Es muss uns gelingen, und das ist für die Wirtschaft auch ganz wichtig, das Potenzial an jungen Menschen auszuschöpfen, die in eine Ausbildung gehen. Und wir haben immer noch die Situation, dass einige von ihnen einfach zwischen alle Stühle fallen und sich niemand um sie kümmert. Und daraus will ich ein Projekt machen, das eben besser aufzustellen, dass der Landkreis sich da auch Ziele setzt und diejenigen, die die Vermittlung machen, das soll der Landkreis nicht ersetzen, aber an einen Tisch holt und sagt, wie können wir verbindlicher in diesem Thema zusammenarbeiten. Das ist so das Zweite. Und das dritte Thema, was mir am Herzen liegt, ist der Sozialbereich. Sie wissen das, dass der Landkreis über 60% seiner Mittel ausgibt für soziale Dienstleistungen, zu denen er verpflichtet ist. Und wenn man das Jobcenter noch dazu nimmt, ist es noch mehr. Der Landkreis muss diese Leistungen erbringen und er erbringt sie gut, aber um einen gewissen Handlungsspielraum zu bekommen, denke ich, müssten wir uns auch in kleineren Pilotprojekten mal anschauen, können wir da Verbesserungen herbeiführen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, was das vielleicht dann konkreter macht. Der Landkreis ist verpflichtet, Menschen, die stationär gepflegt werden, zu unterstützen, wenn sie selber nicht in der Lage sind, das aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Die steigenden Kosten in dem Bereich, das wissen wir ja. Das ist auch perspektivisch für die nächsten Jahre ein Posten, der immer mehr anwachsen wird aufgrund des demografischen Wandels. Und ich will zusammen mit den Mitarbeitenden überlegen, was kann man tun, damit dieses, was die Menschen auch selber wollen, also ambulant vor stationär, möglichst lange zu Hause bleiben. Wie kann man Maßnahmen ergreifen, um die Menschen dabei zu unterstützen? Und was mir vorschwebt, ist ein Pilot zu einem Nachbarschaftsnetzwerk, was die einzelnen Dienste koordiniert, vielleicht stärker, was auch die pflegenden Angehörigen etwas entlastet und genau vor Ort guckt, wie können wir den einzelnen Menschen dort helfen, dass sie länger zu Hause sein müssen und trotzdem gut versorgt sind?
Haben Sie da schon konkrete Ideen, wie sich sowas umsetzen lassen würde, beispielsweise mit so einem Knopf, wo man zur Not...
Ja, das gibt es, ne? Die Not. Ja, also ich glaube, der Punkt besteht darin, dass es viele Möglichkeiten gibt und die Menschen auch viel in Anspruch nehmen, aber dass es noch keine verbindliche Koordinierung gibt. Und es gibt da auch Mittel, also im Sozialgesetzbuch ist das vorgesehen. Zum Beispiel gibt es Mittel für Ehrenamtliche. Das Land hat auch gerade die Standards gesenkt. Mittel für Ehrenamtliche, die solche haushaltsnahen Dienstleistungen übernehmen. Und ich glaube, man muss wirklich sehr konkret vor Ort gucken, wer ist da, wie ist die Versorgungssituation und wie kann man durch Koordinierung der verschiedenen Dienste und engagierten Menschen, die Kirchen werden da eine Rolle spielen, oder wir haben ganz tolle Mobilitätsdienste, wo es Vereine gibt, die sagen, wir bringen die Menschen da und da hin. Nur es muss auch einer machen und sagen, ja, ich will jetzt da und da hin. Also da, glaube ich, ist ein Potenzial drin, was es ermöglicht, dass Menschen einfach länger zu Hause noch sein können, was sie eigentlich alle wollen, die meisten auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie ja auch noch Ihr Netzwerk in der Region erwähnt. Das ist ja durch verschiedene Tätigkeiten durchaus wahrscheinlich groß, ohne dass ich das jetzt bewerten will. Wie wollen Sie es denn konkret nutzen, um Möglichkeiten in der Region auch zu schaffen?
Also ein Netzwerk, ja, nutzt man immer konkret. Also wenn es konkrete Anfragen, konkrete Vorhaben, konkrete Probleme geht, dann weiß ich, ich kann viele Menschen anrufen und die würden mit mir sprechen.
Dann versuche ich es mal konkret zu machen. Bei dem Fall mit der Pflege und dem Ihrem Projekt, was Pilotprojekt, was Sie auf die Beine stellen können. Wie würde Ihr Netzwerk Ihnen in diesem Fall helfen können?
Also ich habe kein Netzwerk, was wirklich auf der Mikroebene ist. Das habe ich nicht. Aber ich kenne alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier im Landkreis persönlich und ich würde jetzt mal denken, dass ich auch schon mit allen mindestens einmal gesprochen habe. Ich hoffe, es meldet sich jetzt keiner und sagt, nee, mit mir nicht. Aber das ist so mein Gefühl. Und ich glaube, dass ich mit Ihnen, und das ist ganz wichtig, weil solche Dinge finden ja nicht im luftleeren Raum, sondern in Kommunen, in Gemeinden statt, dass solche Vorhaben auch nur realisiert werden können, wenn die Politik vor Ort auch sagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dafür könnte ich diese Kontakte auf jeden Fall nutzen. Ich kenne natürlich auch die Wohlfahrtsverbände, also die großen, würde ich sagen, so ziemlich alle, also ich glaube fast alle Geschäftsführenden kenne ich da, die da auch eine Rolle spielen, ne? Also je nachdem kann ich ja verschiedene Dinge aktivieren, meine ich.
Dann lassen Sie uns gerne nochmal über das Südniedersachsen-Programm sprechen. Da waren Sie ja federführend dabei, als das aufgestellt wurde. Das war Pi mal Daumen jetzt ungefähr vor 10 bis 12 Jahren, als das erschienen ist. Welche Erkenntnisse aus dem können Sie für Ihre zukünftige Arbeit nutzen, wenn Sie Landrätin sind oder werden?
Ja, also ich bin von meiner beruflichen Sozialisation sehr europäisch geprägt und Regionalentwicklung in diesem Sinne ist eine europäische Erfindung, hinter die ich mich immer gestellt habe. Und der Gedanke dahinter ist sehr einfach, dass regionale Entwicklung nicht in Verwaltungsgrenzen verläuft, sondern sowohl die Menschen, die zur Arbeit gehen, wie auch die Unternehmen, wie auch soziale Dienstleistungen, das passiert in größeren Räumen, in Regionen. Und so ist Südniedersachsen für mich eine Region, also mit dem Landkreis Goslar, dem Landkreis Northeim, auch der Landkreis Holzminden macht damit und natürlich der Landkreis Göttingen und die Stadt Göttingen. Und ich will diese Initiativen wirklich sehr unterstützen, weiterhin zu gucken, welche Fragen, welche Projekte machen wir auf dieser Ebene. Das hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit irgendwie Fusion, aber es hat sehr viel zu tun mit einer interkommunalen Zusammenarbeit, die halte ich für ausgesprochen wichtig.
Im Südniedersachsen-Programm, da gab es ja, ich glaube, mehrere Oberthemenbereiche. Ich glaube, es waren 5. Nageln Sie mich bitte nicht auf die genaue Zahl fest. Eins davon ging so Richtung digitale Transformation und Mobilität mit dem Unterstichwort Breitbandausbau. Und das ist ja ein Thema, was in der Region, egal ob jetzt Göttingen oder Landkreis Northeim oder Landkreis Göttingen, immer noch viele Menschen beschäftigt, weil Breitband und Glasfaser ist nicht überall. Wenn Sie in der Position als Landrätin sind, welche Möglichkeiten hätten Sie, sozusagen Ihre eigenen Projektideen auf diesem Bereich dann umzusetzen?
Ja, also wir haben uns damals, das stimmt, sehr stark mit dem Breitbandausbau befasst. Und das war 2014/15. Und was gelungen ist, das war wirklich ganz entscheidend, dadurch, dass die Landkreise sich zusammengetan haben und auch gegenüber einem großen Dienstleister, ich will nicht sagen, dass er ein Monopol hat, aber doch sehr präsent ist, einfach gemeinsam auftreten konnten und das hat auch Wirkung gezeitigt, das muss ich wirklich sagen, was also auch Kosten und Möglichkeiten anbelangt. Die Situation vor 10 Jahren war aber tatsächlich auch eine andere. Damals ging es darum, den Breitbandausbau wirklich in die Fläche zu bringen, in die Dörfer, in die Wohnumgebung. Und da gab es unterschiedliche Strategien. Es gab damals schon den Glasfaserausbau und es gab andere Anbieter, die eben eine Übergangstechnologie präferiert haben und was jetzt im Effekt auch dazu führt, dass Glasfaser weiter ausgebaut werden muss. Aber wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, haben wir nur noch Punkte, die nicht versorgt sind. Also das heißt weit abgelegene, also nicht mit Glasfaser, aber allgemein mit Breitband, abgelegene Punkte, Höfe und so weiter und so fort. Und ich kann Ihnen sagen, diese letzte Meile ist die teuerste. Ja, und das muss man und muss jede Kommune genau auch abwägen, was machen wir da? Und das muss man sich sehr genau angucken, ob das der Aufwand und der Ertrag dann in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Insgesamt, also diese abgelegenen Punkte, die wird der Markt nicht bedienen, weil es sich einfach nicht rechnet. Also ist es eine Aufgabe auch für eine Verwaltung, das zu machen und zu diskutieren. Was den Glasfaserausbau anbelangt, ist es einfach heute so, dass das der Markt macht. Und das funktioniert auch, weil wir verschiedene Anbieter haben und da die auch ihre Investitionen tätigen und sie sich natürlich refinanzieren durch die Beiträge oder die Gebühren, die sie von den Menschen dann auch einsammelt.
Jetzt haben wir ja den Fall, dass man den Breitbandausbau in Niedersachsen, komplett Niedersachsen, kann man ja auf einer Karte nachgucken. Die ist im Internet, heißt, ich glaube, Breitbandatlas. So, da habe ich heute Morgen mal einen Blick reingeworfen. Für Göttingen sieht das gut aus. Für Duderstadt, Säulingen sind da auch grüne Werte. Grün heißt auf der Karte gut. So im Altkreis Osterode wird es dann hellgrüne, bisschen auch andere Farben. Das ist ja, heißt ja zumindest, dass da noch in der digitalen Transformation was gehen könnte. Hätten Sie als Landkreis oder als Landrätin dann die Möglichkeit, da nochmal ein bisschen Druck hinterzumachen?
Ja, wenn ich das richtig sehe, würde der Druck höchstens darin bestehen, selber Geld in die Hand zu nehmen, um den Ausbau um den Ausbau dort zu machen, in Gebieten, die noch gar nicht versorgt sind. Das Grün und Hellgrün, nehme ich an, bezieht sich auf die Bandbreite. Ne? Wie schnell ist das Netz da? Und es ist ja auch so, dass der Mangel wirklich besteht, wenn man gar keinen Anschluss oder wirklich einen sehr schwachen hat über Satellit oder sonst wie. Und wie ich eben gesagt habe, muss man das, glaube ich, sehr differenziert sich anschauen. Nicht alle Menschen brauchen Glasfaser. Sie sind auch mit was anderem zufrieden. Und da bin ich einfach auch auf die Initiative dann der Orte angewiesen. Und um dann zu gucken, zusammen natürlich auch mit dem Kreistag, gibt es da Notwendigkeiten, etwas zu tun. Aber es hat nicht mehr, aus meiner Sicht, nicht mehr diese extreme Dringlichkeit, die es vor 10 Jahren hatte.
Dann habe ich noch einen abschließenden Bereich, über den ich mit Ihnen sprechen würde gerne. Und zwar, wenn man Sie, Ulrike Witt, in der nächsten Zeit nicht beim Wahlkampf sieht oder auch nicht beruflich trifft und man würde Sie kennenlernen wollen, bei welcher Tätigkeit wäre das was Sie auch gerne privat machen?
Ja, also, wenn man mich kennenlernen will. Ich gehe viel spazieren. Also das ist etwas, was ich auch merke, was ich irgendwie brauche. Das ist ein Ausgleich und eine Notwendigkeit für mich. Und das mache ich bevorzugt am Wochenende, auch mit Nordic Walking. Das ist mir auch nicht unangenehm. Und da bin ich oft am Kiessee unterwegs oder wir fahren auch mal in den Harz und gehen da wandern.
Das war ein Interview mit Ulrike Witt, der Kandidatin der SPD für den Landratsposten in Göttingen. Geführt hat es Nico Marder.